Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Grüß Gott.
Hallo, mein blonder Kim Jong-un.
Hallo, ja, ich habe schon wieder so Uniform an. Ich wurde schon zuletzt gefragt, ob ich abgenommen habe, aber auch, ob ich zugenommen habe.
In einem Video.
In einem Video.
Das sieht man mal. Vielleicht hast du in dem Video zugenommen.
Ja, das kann sein. Weil es so viel, weil ich so viel dazugelernt habe. Mhm. Mir brennt einiges auf den Nägeln, was wirklich faszinierend ist. Weißt du, warum? Mir ist das vor kurzem aber bewusst geworden, weil ich dafür ein Video recherchiert habe, warum wir so ein gutes Team sind. Das ist nämlich sehr spannend, wenn man sich das mal anschaut, organisationspsychologisch. Wenn du in einem Team bist, wir können, glaube ich, Chris jetzt zum Beispiel auch noch dazu zählen, der mit uns auch Beating Beta macht. Wenn du einen, nennen wir mal, verdorbenen, läuft der Ton? Mhm. Wird schon nervös. Wenn wir uns das mal vorstellen, so Klassiker, man ist in einem Büro, in einem Team, ob das jetzt 5 Leute sind, 10 Leute, 20 Leute, da reicht eigentlich schon ein, wenn man das mal so nennen mag, vergifteter Apfel. Sag mal so ein Fünfer-Team, so klassisch. Da hast du entweder einen, der so richtig faul ist oder der immer so ein bisschen so aufs eigene Interesse schaut, und da reicht tatsächlich schon einer, um so eigentlich das ganze Team so zum Kippen zu bringen. Und das ist bei uns, glaube ich, sehr schön, weil wir halt wirklich immer schön, ja, alle haben Spaß, alle arbeiten auf ein Ziel hin. Es ist jetzt, also bei uns ist es eher so, dass man vielleicht mal bremsen muss, weil man sagt, okay, der eine hat jetzt da zu viele Ideen oder der andere pusht da irgendwie zu viel. Bei uns ist, also man muss jetzt keinem so richtig in den Arsch treten, dass man sagt, Mensch, der macht nichts und der macht nichts. Aber das ist eigentlich schon eine ganz gute Dynamik. Und was auch spannend ist, würdest du dich als höflich oder freundlich bezeichnen?
Nicht immer.
Ja, aber wenn du eins aussuchen könntest.
Also höflich oder freundlich?
Ja. Klingt jetzt erstmal ähnlich, aber...
Nee, ich bin höflich.
Nee, würde ich nicht sagen. Genau das Gegenteil, ja, eigentlich. Ja gut, kommt immer drauf an, mit wem. Ich meine jetzt, wenn wir jetzt mal uns zwei zum Beispiel nehmen oder generell, ich sag jetzt mal eine Ebene, Freundesebene. Nee,
dann bin ich ein Arschloch.
Kollegen. Nee, eben nicht, weil es gibt einen feinen Unterschied. Ich weiß, ich habe das mal vor, das ist schon einige Ausgaben her, mal in einem Talk gesagt, so: Hüte dich vor Leuten, die nett zu dir sind.
Ja.
Und
ja,
das ist das Problem. Dann hieß es, vielleicht sind die einfach nett, vielleicht mögen die dich einfach gern. Aber das ist ein feiner Unterschied, denn höflich ist man zu jemandem, der einem im Endeffekt egal ist. Der fragt dich nach einer Meinung und du sagst halt einfach, sieht toll aus. Und jemand, der freundlich ist, der meint's gut mit dir, aber wenn er sich halt einfach denkt, okay, dein Outfit gerade ist halt einfach eine Katastrophe.
Guter Punkt.
Dann, ja, sagt er dir das ehrlich, aber nicht um böse zu sein, sondern weil er es eigentlich gut mit dir meint. Zum Beispiel, dass du dich nicht blamierst oder dass du Sachen verbessern kannst. Und das ist auch sehr wichtig, weil Leute, die höflich sind, sind natürlich schön, aber freundlich, höflich, das ist auch ein feiner Unterschied. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach mal sagt, dass man Sachen offen anspricht.
Dazu eine kleine Anekdote. Also absolut richtig. Früher gab es ja noch den Begriff des sich nicht höflich zu benehmen, sondern auch höfisch sich zu benehmen.
Ja.
So. Und ich werde das nie vergessen. Es gibt ja so Erinnerungen, die hat man aus der Kindheit irgendwie immer parat. Und das war in der 4. Klasse, noch Grundschule. Ich war in der I-Klasse, das hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt. Also alle,
I heißt Integration.
Genau,
oder?
Alle Ausländer im Dorf damals wurden in eine Klasse gepackt. Und ich hatte einen Kollegen, Admir hieß der, aus Albanien.
Bist ja kein Ausländer.
Nein, vielleicht bin ich auch nur durch Zufall reingeraten, aber damals gab es nicht viele
Migrationshintergründe,
so, heißt korrekt, ja, oder? Vielleicht haben sie mich, vielleicht war es bewusste Entscheidung, mich dort reinzunehmen, weil da waren natürlich auch Deutsche in der Klasse, oder ich zählte auch als Ausländer, I don't know, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatten wir da dort dann so Unterricht, und da ging es dann so um das Mittelalter und das Thema höfisch sich benehmen. Und Admir war halt so ein kleiner Rabauke, der halt schon immer so an der Grenze war zum Schulverweis, aber war damals ein echt dicker Freund von mir. Wir saßen noch eigentlich immer nebeneinander. Und dann kam die Frage, nachdem wir das schon 100 Mal besprochen hatten, was heißt denn, sich höfisch zu benehmen? Und er wusste es wirklich nicht. Er war aber motiviert und dachte, er hat die Antwort, hat aufgezeigt, wurde drangenommen, weil er hat sich nur sehr selten gemeldet. Und dann sagt er, ja, Fisch essen. So total dumm, aber er dachte, das ist richtig. Und ich werde das nie vergessen, die Lehrerin, der hat das zu einem falschen Moment gesagt, und sie hat ihm an den Arm gepackt und nach draußen gesetzt, hat gesagt, du, für dich war es das diese Stunde.
Sie musste lachen.
Nein, sie hat den gepackt, sie war so wütend, weil sie dachte, er verarscht sie, aber er hat das wirklich ernst gemeint. Das hat mir leid getan.
Traurig.
Ja.
Armer Junge.
Aber ich glaube, er ist Friseurmeister geworden und macht jetzt einen echt guten Job. Also er hat es irgendwie geschafft. Das war ja eine lustige Phase.
Schöne Sache. Ich habe eine Sache mal schön rausgeschrieben. Ich glaube, ich habe es vor kurzem schon erzählt. Hast du das schon gesehen, diese Doku bei Netflix, Don't Die, also nicht sterben, von Brian Johnson? Der ist ja mittlerweile schon sehr bekannt. Er sieht schon jünger aus, als er ist. Also, weil er will ja quasi...
Wir müssen es kurz erklären.
Unsterblich werden.
Ist ein Mann, der nicht sterben möchte.
Genau, aber in erster Linie geht es darum, halt einfach viel jünger zu sein, als er wirklich ist. Also eben in maximaler Form zu sein. Da gehört, ich habe mal hier seine Routine aufgeschrieben, das werde ich gleich vorlesen. Das ist spannend, da denkt man jetzt dazu, ja okay, gesunde Ernährung, Sport. Nein, das ist schon wirklich ein wissenschaftliches Experiment, was er da macht. Jetzt kann man das natürlich irre finden, affig. Ich würde es auch nicht machen, aber ich muss erstmal sagen, ich bin ja dankbar, dass es solche Leute gibt, denn es ist einfach mal spannend, was dabei rauskommt. Denn irgendwie habe ich so das Gefühl, der wird dann gar nicht so alt. Also du kannst ja Pech haben oder dann, ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass er nicht 130 oder 140 wird. Aber gut, es wäre spannend auf jeden Fall, was dabei rauskommt. Was ich schon erstaunlich finde, er sieht irgendwie jung aus, aber irgendwie auch gar nicht so beneidenswert. Ich weiß nicht, er sieht ein bisschen aus wie, kennst du Bruce Jenner noch? Der sich dann, ich glaube mittlerweile Caitlyn Jenner, der war früher ganz, ich glaube, was war der, Siebenkämpfer, Leichtathlet. Die Älteren unter euch, er war auf jeden Fall irgendwie, ich glaube, der war sogar bei Olympia, Bruce Jenner. So ein bisschen, okay. Er könnte der Sohn von Bruce Jenner sein. Also ich finde, er sieht gar nicht mal so gut aus. Er ist zwar topfit.
Erzähl mal, was er so den ganzen Tag macht.
Also Brian Johnson. Er steht um 4.30 Uhr auf. Dann gibt's erstmal ins Bad Tageslichtlampe. Gut, Tageslicht wissen wir, ist natürlich nicht schlecht. Dann 10 Milligramm Hämeisen, oder wie man das ausspricht, 75 Milligramm elementares Eisen, 250 Milligramm Vitamin C. Dann geht's aber erst richtig los. Dann wird die Körpertemperatur im Ohr gemessen. Dann eine HRV-Therapie. Das ist tatsächlich was ganz Interessantes. Er packt sich da so eine Elektrode ins Ohr, um das Nervensystem zu stimulieren. Da geht's um Entspannung, um den Vagusnerv. Das hat vielleicht schon mal der ein oder andere gehört. Das ist wirklich interessant. Zum Beispiel Kälte ist da auch hilfreich, oder man kann sich zum Beispiel auch hier hinten so massieren und so. Das ist tatsächlich, da gibt es auch wissenschaftliche Studien, dass das entspannt, also dass das quasi Stress reduziert. Also ist jetzt kein Hokuspokus. Dann nimmt er 54 Pillen, er nennt das The Green Giant. Das kann ich jetzt nicht alles aufzählen, so Kollagen und lauter so Zeug, Chlorella und was da alles dazu zählt. Dann, sehr schön, Haarwachstum, dann setzt er so eine Kappe auf mit 312 Laserdioden. Also da wird sich um alles gekümmert, auch um die Haare. Dann eine Stunde Workout, gut, das ist relativ normal. Dann isst er Gemüse, halt Brokkoli und Blumenkohl mit Olivenöl, Apfelessig, Kurkuma und noch viel mehr gesundem Zeug drin. Dann EMS-Training für den Bauch, also so diese Stimulation. Strom müsste das sein, oder? Dieses angeblich ist das gleichzusetzen mit 20.000 Sit-Ups. Kommt mir ein bisschen sehr viel vor, aber
ja. Das ist Teleshopping, okay.
Ja, das weiß ich nicht. 20.000 Sit-Ups ist schon sehr viel. Dann noch 12 Minuten Rotlichttherapie für die Selbstheilung. Das ist ja quasi so eine Ganzkörperbestrahlung. Dann Audiotherapie fürs Gehör. Also nicht nur Kappe für die Haare, sondern auch fürs Gehör. Dann bis 11 Uhr isst er alle Mahlzeiten. Natürlich auch wieder viel Gemüse und so Zeug. Und dann nimmt er nochmal 34 Pillen. Und dann der restliche Tag ist dann auch noch so ein bisschen. Aber da wird's dann schon entspannter. Das macht er jeden Tag.
Ja, mein Beileid.
Ja, das ist schon
heftig. Vielleicht einmal, weil es auch ein ganz guter Übergang ist zu unserem Programm, was wir so machen und unseren Challenges. In dieser Woche läuft ja noch unsere Schritte-Sammeln-Challenge.
Stimmt, ne? Unser WhatsApp-Channel, der wächst aber rasant. Genau,
der wächst wie bescheuert. Und das ist cool, weil jede Woche gibt es eine neue Challenge, eine Fitness-Challenge oder halt einfach eine Challenge. Ja, das können auch andere Dinge sein. Ja,
ein Input auch von unserer Seite.
Und da kriegt ihr auch so Einblicke hinter den Kulissen. Diese Woche ist ja Schlag den Sinan mit den Schritte-Sammeln. Also wenn das jetzt rauskommt, der Talk, ist die Challenge schon vorbei. Aber
nee, der kommt doch morgen, oder?
Ja.
Geht das nicht bis Sonntag?
Ja, aber da dann noch mitzumachen.
Ach so, ja gut, das wird schwer.
Und zu gewinnen, das wird ein bisschen schwer. Egal, für die nächste Woche haben wir auch schon eine Challenge. Und zwar geht's nächste Woche darum, eine Woche lang nur unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Eine Woche. Und wir werden euch aufzeigen, Fotos machen, was wir so essen. Damit auch dann der Beweis da ist, dass wir uns selbst daran halten. Also eine Woche lang nur unverarbeitete Lebensmittel, weil das, glaube ich, ist ein Grund für viele Krankheiten, die wir haben, ohne dass ich jetzt Arzt bin, aber dazu ganz kurz, weil das ist spannend, weil wir ja auch im...
Ich bin kein Arzt, aber...
Ja, gut.
Nein, ist ja klar, dass das im Zweifel gesünder ist.
Wir sind ja auch im regelmäßigen Austausch mit unseren Fitnesscoaches, ja, die uns ja begleiten. Ihr kennt unser Projekt, da auch nochmal den Link in der Beschreibung. Die machen echt einen tollen Job und da ging es um Folgendes. Und das kam man dabei. Ich glaube, Brian Johnson und ich könnten vom Mindset nicht unterschiedlicher sein. Und deswegen habe ich auch mein Beileid gesagt, weil sein Ziel ist es ja, möglichst lange zu leben. Und dafür tut er sich halt Dinge an mit den 54 Pillen oder sowas, wo ich sage, ja, aber wie viel Lebensqualität hat dein Leben jetzt?
Der geht ja zum Beispiel auch kaum in die Sonne und so. Das sind auch noch so Sachen, die halt, also er hat keinen, nicht, man kann nicht sagen, der hat nicht ansatzweise ein normales Leben. Ja. Also
ich finde es, wenn, ich habe das in meiner Familie auch und bei mir geht es zum Beispiel um das Thema Blutdruck. Ja, ich soll immer Blutdruck messen. Einfach, das wurde einfach mal gemacht, um damit die sich ein Bild machen können. Aber ich weiß schon in meinem Kopf, ich werde eh Blutdruckprobleme haben. Also ich bin mir sicher, dass ich die schon habe, ohne das gemessen zu haben, weil das in meiner Familie mütterlicherseits schon immer war. Blutdrucksachen. So. Jetzt habe ich aber für mich eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, ich mache das nicht. Weil selbst wenn ich hohen Blutdruck haben sollte, werde ich keine Medikamente nehmen. Weil ich sehe das bei so vielen älteren Menschen, du vielleicht auch bei deinen Eltern, ich weiß nicht, die haben dann ihre Pillen-Stacks.
Nee, ich glaube, die nehmen, also nicht, dass ich es mitbekomme. Also
in meiner
außer
Familie
vielleicht Vitamine oder so ein Zeug.
Ist das machen so viele, das ist am Montag, Dienstag, Mittwoch und in jedem Fach sind halt unzählige Pillen. Und ich finde, ich möchte so nicht leben, weil ich bin kein Esoteriker. Ich habe mit Esoterik wirklich sehr wenig am Hut. Und ich glaube auch zum Großteil an die Schulmedizin. Aber dass, wenn du immer mehr Pillen nimmst, dass das natürlich wieder Nebenwirkungen nach sich zieht, so möchte ich einfach nicht leben. Und ich habe für mich irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich versuche, so gesund es geht zu leben. Ich trinke ja kaum Alkohol, ich bewege mich
ja,
viel.
Das ist ja für den Blutdruck schon so. Das
ich habe noch nie eine Zigarette geraucht.
Bewegung ist wichtig.
Vielleicht zweimal gezogen. Also ich lebe schon sehr gesund. Dass wenn es dann doch irgendwann vorbei sein sollte, dann ist es vorbei. Aber für mich ist das Thema, so ständig Medikamente nehmen und irgendwie eingestellt zu sein, für mich persönlich ist das nichts.
Man muss ja dankbar sein, dass er das macht, weil es ist halt spannend für uns, das zu beobachten. Ja. Wir müssen es ja nicht selber machen. Er kann ja machen mit seinem Leben, was er will. Ich finde nur einen Aspekt natürlich absurd daran, dass man ja quasi sich Zeit kaufen will, aber man schmeißt ja viel mehr Zeit weg, als man sich kauft. Also gut, vielleicht treibt es ihn so an, einfach halt dieses quasi selber dieses Experiment zu sein. Ich kann diese Faszination irgendwo verstehen, ich würde es nicht machen.
Es ist ja auch ein Geschäftsmodell bei ihm, das darf man nicht vergessen.
Ja, natürlich, klar. Es werden dann auch, was verkauft der Olivenöl dann und irgend so Sachen. Ist ja auch völlig okay, der kann ja machen, was er will. Es sind ja auch sicherlich ein paar spannende Aspekte dabei, wie zum Beispiel das mit dem Vagusnerv finde ich interessant, weil das eben, man könnte jetzt auch sagen, man meditiert dann vielleicht einmal am Tag 10 Minuten. Einfach Stressabbau ist, glaube ich, schon was Sinnvolles, auch für den Blutdruck. Was wirklich krass ist mit diesem Ring hier, ich bin jetzt auch wieder sportlicher unterwegs, bin ja auch zuletzt auch viel marschiert und dann auch mal wieder ein bisschen laufen. Und das ist wirklich krass, weil der Ring zum Beispiel, der trackt ja auch Stress, Entspannung, Anspannung, Ruhe. Und es ist ja bekannt, dass Sport gut gegen Stress hilft, klar. Aber es ist wirklich krass, dass man eben in der Zeit, in der man Sport macht, dann eben zum Beispiel läuft, dass der Körper halt quasi auf Durchzug schaltet. Und das ist schon krass, wenn einem das nochmal wirklich so, wenn du das dann eben siehst, hier, du warst jetzt laufen, was weiß ich, um 14 Uhr, und du siehst dann, du warst quasi, du hattest nicht Stress, Anspannung, sondern du warst quasi ruhig, obwohl du dich bewegt hast. Das ist halt, ich finde schon, dass das nochmal einen ganz anderen Blick ermöglicht und zeigt, wie wichtig das auch ist, dass du dann einfach mal runterkommst oder halt abschaltest, wie man das auch mal nennen will.
Es gibt halt einen Riesenunterschied zwischen existieren und leben. So, und was er probiert, ist, glaube ich, lange zu existieren. Aber wie gesagt, ich wünsche ihm viel Glück und ich finde es ja auch spannend. Ich schaue auch einige seiner YouTube-Videos, weil er macht es, also auch von den Videos an sich, ist einfach cool gemacht, so, das muss man sagen. Wenn jetzt, ich muss einmal jetzt einhaken, weil der ein oder andere wird sich wahrscheinlich jetzt fragen, warum reden die über so belangloses Zeug und sonst was. Ich bin ganz dankbar, dass wir auch mal über sowas reden, weil in den letzten Wochen war ja viel politisch auch und das ist ja auch gut.
Ist ja bald Wahl.
Und ich muss euch echt mal Danke sagen, weil die Feedbacks in den letzten Talks waren unglaublich positiv. Auch jetzt mir gegenüber, also da kam echt viel Liebe von euch. Vielen, vielen Dank. Und ein Kommentar hat mich so ein bisschen, da habe ich jetzt lange drüber nachgedacht. Ich habe den Kommentar auch kommentiert. Da ging es nämlich darum, ja, Sinan, ich feiere deine politischen Analysen. Mach doch auch noch meinen eigenen Kanal. Und ich möchte nicht, dass es untergeht, weil das haben auch einige geliked und ich möchte dazu was sagen. Also, ich liebe die Gesprächssituation mit Mario und weil ich glaube, dass dort unsere Stärken am besten rauskommen. Mario kennt das, wenn ich mal alleine vor der Kamera bin, das ist ein Graus. Das könnte man lernen, ja? Okay.
Aber das ist viel Übung.
Ja. Es ist viel Übung und ich wüsste auch gar nicht, worüber ich kontinuierlich sprechen wollen würde, weil das Thema Politik bei mir ist so zweiseitig. Auf der einen Seite finde ich es super, super wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich glaube, unsere Arbeit, ist ja auch irgendwo Arbeit, ist wichtig. Auf der anderen Seite bin ich oftmals so frustriert, dass ich wirklich einfach Schafe züchten möchte auf Neuseeland. So.
Das Gefühl kenne ich.
Und jetzt aktuell bin ich gerade wieder an dem Punkt, dass ich eher Schafe züchten möchte. Und deshalb ist ein eigener Kanal von mir, schon gar nicht politisch, ist echt nicht geplant. So. Ausschließen, das können wir nie. Aber
nee, sowas muss man ja nicht ausschließen, um Gottes Willen.
Ich glaube, die Talks sind gut. Ich glaube, die Talks sind auch ausreichend. Und keine Sorge, wir machen da auch weiter. Aber für mich war es jetzt mal, ich hatte mich eigentlich vorbereitet, weil es kam auch zwei, drei Kommentare. Und dann lasse ich mal einen langen Take auch. Das war einer, der bei den Grünen ist in irgendeinem Kreis hier. Also der ist Parteimitglied.
Ah ja, das hast du mir erzählt, so, glaube ich. Ja.
Und mega cool, weil er auch gesagt hat, hey, ich feiere eure Talks trotzdem, wie ihr dran geht, aber es ging darum, dass ich gesagt habe, dass die Grünen autokratische Züge haben. Und das fand er natürlich gar nicht gut. Gut, ist ja auch in Ordnung. Aber er hat einen Kommentar gelassen, ich habe geantwortet, er hat wieder geantwortet. Und das war echt eine respektvolle Diskussion. Und ich hatte mich eigentlich vorbereitet und habe Punkte aufgelistet, warum die Grünen Autokraten sind oder Zügen haben. So, weil es gibt ja offizielle Definition, auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die jetzt nicht im Verdacht ist, irgendwie Schwobelhausen anzugehören, was ein Autokrat ist. Verschiedene Punkte, ja. So, Gewaltenteilung, steht über dem Gesetz, Medienmacht, bla bla bla, so und so. Und ich hatte für alle Punkte, hatte ich Beispiele, was so die Grünen gemacht haben. Und dann war ich fertig und dachte so, ja, okay, wenn du das machst, ich glaube, die Community wird es feiern, alles gut. Aber ihr seht, ich habe jetzt hier keinen Zettel, weil
du schwach bist.
Nein, weil diese Kommentare, und irgendwie ist es auch unfair, aber dieser kritische Kommentar von dem, der bei den Grünen war, die sind einfach zu selten. Und weil wir erreichen halt Leute, die uns feiern. Das ist ja schön und das ist auch gut. Aber um wirklich was voranzubringen, müssten wir halt auch einfach viel mehr Menschen erreichen, die eigentlich politisch ganz anders eingestellt sind. Und wenn ich
auch. Aber die erreichst du doch. Also das ist, glaube ich, doch ein großes Problem. Also weißt du, also, oder willst du?
Nee.
Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich meine, wir müssen uns auch mal eins klar machen. Wir sind natürlich, und da meine ich jetzt wirklich uns alle oder die allermeisten, auch uns beide, wir sind natürlich auch an dieser politischen Misere irgendwo alle selber schuld. Und ich glaube, wir können aber gar nicht anders. Denn jetzt muss man sich mal eins vorstellen. Früher war die Welt ja, ich will jetzt nicht darauf hinaus, die Welt ist so verrückt geworden und so. Das stimmt, das sagt mein Vater auch ganz gerne. Jetzt, oh, alles ist so kompliziert und früher war das ja viel einfacher. Naja, wenn man jetzt mal auf die Zahlen schaut, ist die Welt nicht verrückt geworden, weil die Welt ist bis auf ein paar Ausnahmen so sicher und gut wie noch nie, auch wenn es heftige Probleme gibt. Die gab es aber schon immer. Also dieses, oh, es ist so verrückt wie noch nie, das muss man auch immer relativieren. Was aber komplizierter geworden ist, das sieht man alleine an den ganzen neuen Parteien, wir sind, und das ist ein großer Vorteil, wir sind alle individueller geworden, beziehungsweise viele halten sich für individueller. Sie sind dann zwar eigentlich auch in ihrer kleinen Gruppe eigentlich alle gleich, wenn wir uns jetzt mal, ich kann es mir nicht sparen, wenn wir uns jetzt mal so den Berliner Hipster vorstellen, das ist zwar alles sehr bunt, aber eigentlich sehen sie dann doch wieder alle recht gleich aus. Also das ist eigentlich so ein bisschen, glaube ich, das Schöne, auf der anderen Seite auch das Problem, dass wir alle viel individueller sind und dass wir zum Beispiel jetzt ganz klare Vorstellungen haben. Deswegen, glaube ich, bist du auch nicht Wähler, was ich verstehen kann, weil du hast gewisse Schwerpunkte oder wir auch, ich natürlich auch, wenn wir jetzt über Steuern nachdenken, über Bürokratie, da habe ich übrigens gleich was Spannendes, auch mal zum Thema hier meckern, das ist von der EU-Kommission, das ist nämlich sehr amüsant, nicht von irgendeiner, nicht Hass und Hetze, sondern von der EU-Kommission. Wir haben ganz klare Vorstellungen, Erwartungen bei Themen, die uns vielleicht dann auch wichtiger sind. Andere Sachen sind uns vielleicht nicht ganz so wichtig. Da hat jeder seine Prioritäten. Und an diese, sage ich mal, eher spitzen Erwartungen, jeder hat da seine eigenen, da kommt halt irgendwie dann keine Partei so richtig ran. Und ich kenne ja dieses Gefühl auch, dass man sich da denkt, ja, eigentlich ist doch jetzt eigentlich völlig egal, ob ich jetzt die Welt, die sind vielleicht schlimmer oder schlechter, die anderen sind vielleicht ein bisschen besser, aber eigentlich ist das auch irgendwie gefühlt meilenweit von dem weg, was ich mir erhoffe. Und das ist halt so ein Riesenproblem. Und das Problem wird dann eigentlich noch größer, indem dann noch mehr Parteien kommen und das Ganze franzt im Endeffekt immer weiter aus und du kommst zu gar keinen Entscheidungen mehr. Jetzt ist das auf der einen Seite, ist es natürlich eigentlich eine super Entwicklung, dass man sagt, die Leute wissen eigentlich immer genauer, was sie wollen, beschäftigen sich vielleicht auch mit Themen dann mehr als früher. Früher war das vielleicht nicht so. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Frage, wie soll man ansatzweise noch sich von einer Partei repräsentiert fühlen. Also das ist halt wirklich ein Riesenproblem. Und im Zweifel wird das Problem ja sogar noch größer. Ich meine, wir haben jetzt noch mehr. Also jetzt hatten wir früher, ich meine, als die Grünen kamen, da war das ja damals auch, das ist ja jetzt auch schon ewig her. Also früher war es ja eigentlich ganz einfach. Union, SPD, da waren ja, früher waren die Union ja die Rechten, die SPD quasi die Linken, da war das ganz einfach. Links, rechts, die FDP, einmal hier, einmal da. Da war die Welt relativ einfach. In den USA ist sie ja so gesehen auch noch einfach, da gibt es halt zwei Parteien und dann kamen die Grünen, dann die Linkspartei, die AfD, jetzt haben wir BSW, dann haben wir noch die Freien Wähler, die ja auch zumindest so ein bisschen mitmischen im Bund, dann haben wir jetzt Bündnis Deutschland und es wird wahrscheinlich im Zweifel noch mehr Parteien geben, also das ist schon ja ein ganz klarer Trend und da fragt man sich schon, also auf der einen Seite ist es ja schön, vielleicht haben auch noch nie so viele Leute das Gefühl gehabt, so, ich will auch mitmachen und ich will auch was bewegen. Die Frage ist halt nur unterm Strich, ob dabei, was gut gemeint ist, vielleicht nicht sogar das Gegenteil bewirkt. Also ich sehe da irgendwie, ich sehe da auch nicht so die Lösung, weißt du?
Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt.
Das ist eher eine Bestandsaufnahme.
Richtig. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, weil ich glaube, wenn ich jetzt in meinen politischen Analysen so weitermache, natürlich, dann kann ich mir das Lob abholen und alles schön und gut. Aber ich glaube, wir bleiben in diesem Klein-Klein. Und was wir auch mal angesprochen hatten in Talks davor, da habe ich ja das mal so zwischen den Zeilen aufflackern lassen. Ich glaube nicht an die parlamentarische Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben. Das ist das viel, viel größere Ding. Und natürlich kann ich jetzt mal gegen die Grünen schießen, gegen die SPD, gegen CDU, gegen AfD. Das kann ich immer machen. Aber ich bleibe immer in diesem Klein-Klein. Weil ich sehe das ja auch in unseren Kommentaren und ich finde das auch gar nicht schlimm. Also selbst wenn die AfD an die Macht kommen sollte, an die Regierung, ich habe da null Angst vor. So in anderen europäischen Ländern ist das ja schon der Fall. So,
gut, es kommt ja auch auf die Koalition drauf an.
So,
auf die Konstellation.
So, ich habe da gar keine Sorge vor. Ich persönlich. Dennoch sehe ich ja in unseren Kommentaren, da sind ja auch einige offene, bekennende AfD-Wähler, dass es dann häufig auch die Kommentare gibt, was eigentlich genau derselbe Kult ist wie auf der anderen Seite, nur die AfD kann uns retten. Und ja, die Kommentare sind mindestens, also die sind genauso blöd.
Ja gut, die plappern jetzt natürlich auch den Spruch von Elon nach, das ist ja auch klar.
Ja, aber der Kommentar ist genauso dumm, wie zu sagen, wenn die AfD in die Macht kommt, haben wir wieder Hitler-Deutschland. Also das ist exakt dasselbe Level an Dummheit. Vielleicht nicht ganz, denn bei den etablierten Parteien weiß ich, dass sie es verkacken werden. Die haben einen Track Record. So. Bei der AfD, weil sie keinen Track Record hat, weiß ich's nicht. Aber für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ende auch einfach nur eine standarddeutsche politische Partei ist, deutlich höher, als dass sie die Erlöser sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch einfach nur in diesem politischen System eine Rolle einnehmen, ist für mich viel, viel höher. Deshalb ist sie für mich keine Alternative und deshalb bin ich nicht Wähler. Und ich werde dazu auch nochmal, dazu werde ich mal ein gesondertes Video machen, wo ich das mal alles erkläre, wieso. Weil jetzt komme ich zum Punkt. Ich glaube an dieses System nicht. Und eigentlich möchte ich mit dem, was ich sage, eigentlich nur noch erklären, wenn ich mich politisch äußere, wie wir, es klingt so groß, und ich weiß, ich bin sehr klein, aber wie wir unsere Demokratie, unser Demokratieverständnis in Deutschland als Ganzes ändern, unabhängig von Parteien. Darum geht's.
Ja, die Themen müssen ja quasi in den Vordergrund. Also das ist ja wirklich das Entscheidende. Es ist viel zu viel auf, was du vorher gesagt hast, man stößt da ja überall auf taube Ohren. Es ist ja jetzt völlig wurscht, ob ich jetzt bei den Grünen das probiere. Also wir können uns im Mund fusselig reden. Zum Beispiel jetzt mit unseren Aktien- und Steuersachen. Das wollen die gar, also wenn es jetzt der klassische SPD-Gegründer, erstens, die wollen es gar nicht hören und im Zweifel, da ist auch das Verständnis gar nicht da, weil das ist für die, glaube ich, auch gar nicht wichtig. Also die sind da nicht so drin und da kannst du jetzt 3 Stunden drauf einlabern. Genauso kannst du jetzt mit einem AfD-Wähler über Demokratie sprechen. Das ist ja dann auch teilweise so absurd. Neulich war doch, ich glaube, Urban heißt er bei Lanz, wo er dann erklärt hat, ja, Russland ist ja eine Demokratie und dann warum? Ja, da gibt's Wahlen. Das ist teilweise, ich finde, alle haben halt da so blinde Flecken und das tut teilweise halt schon weh. Jetzt zum Beispiel, jetzt hat Habeck ein Buch geschrieben, also da habe ich das für die letzten Tage wirklich die Schuhe ausgesucht. Ich meine, wir sind ja auf einem Niveau, wo Leute, ich frage mich mittlerweile auch schon, ob das Fakes sind, ständig, ich sehe nur noch Team Habeck überall, wenn Leute glauben, dass ein Wirtschaftsminister, er hat wörtlich geschrieben, so heißt das den Bach rauf, so heißt das Buch, das ich in den letzten Sommerferien geschrieben habe. So kommuniziere ich mit kleinen Kindern. Also allein schon, wie er spricht, das kann man ja gut oder schlecht finden, aber ich finde das lächerlich, weil wer glaubt dir denn, dass du als Wirtschaftsminister ein Buch in den Sommerferien, die Sommerferien sind für mich maximal 6 Wochen.
Dazu vielleicht ganz kurz, Leute, ich war mal Ghostwriter für Bücher. Ich habe einige Bücher geschrieben, auch im politischen Berlin.
Ich habe auch 2 Bücher geschrieben.
So,
ja. Also du auch, ja.
Der wird es nicht selbst geschrieben haben.
Genau.
Also, aber das ist jetzt keine Kritik an ihn. Kein Politiker schreibt selber.
Ja gut, das muss er jetzt fairerweise auch sagen. Klar, aber dieses, weißt du, so dieses, der Erlöser präsentiert euch jetzt das neue Buch, was ich würde auch, es gibt ja 3 Optionen. Entweder Habeck, der schlauste Mensch, der jemals gelebt hat, der in 6 Wochen ein geniales Buch schreibt. Glaube ich jetzt eher nicht, weil selbst wenn du sehr, sehr schlau bist und sehr talentiert bist, du brauchst ja trotzdem eine Struktur und so ein Buch zu schreiben, selbst in 3-4 Monaten ist das schon sehr ambitioniert und er glaube ich, hat einen Job, der viel Zeit kostet. Allein schon die PR-Arbeit, wenn wir die allein schon mal rechnen, allein nur die TV-Auftritte, da ist schon sehr viel Zeit weg. Also ich würde auch sehr viel Geld verwetten, dass er es nicht selber geschrieben hat. Allein schon, da sieht man, wie naiv dann da so eine Zielgruppe sein muss, die dann sich denkt, oh,
geschrieben. Aber du erinnerst dich, wir haben gesagt, er wird eine gute Kampagne machen für seine Zielgruppe.
Ja.
Und die macht er gerade.
Das hast du gesagt, ja. Das funktioniert schon relativ gut. Aber der ganz große Kantersieg, glaube ich, wird es jetzt nicht mehr. Ich glaube, er hat es richtig gemacht, ja.
Aber es ist schon erstaunlich, dass bei so viel Mist, den er verzapft, so stabil hält. Ja,
das meine ich, da kommt es ja auch auf Inhalt, kommt es ja gar nicht an. Wenn, dann kommt es ja nur auf Botschaften an, wie jetzt mit der Kapitalertragssteuer. Das fand ich ja auch lustig. Da kann man jetzt natürlich auch kritisieren. Also eigentlich haben wir ja wieder beim Wahlkampf, wir haben ja den Klassiker, alle Parteien versprechen was. Es geht nicht um Lösungen, es geht eigentlich nur ständig darum, dass die einen über die anderen sagen, ja, das ist ja unseriös, ihr habt es ja gar nicht gegengerechnet. Und es wird nie darüber diskutiert, ja, wie könnten wir es denn schaffen? Es heißt immer nur unseriös. Da kommen die Grünen und sagen mit der die Union und FDP wollen Steuern senken. Ja, wir wollen 100 Milliarden Steuern senken. Aber so richtig, das stimmt schon, ja, fangt erstmal mit dem Zusammenstreichen an. Das wäre sinnvoller. Dann kommen die Grünen mit der Kapitalertragssteuer. Wird einfach mal einer rausgehauen, dann heißt es, ja, also, wir haben ja nur Millionäre gemeint. Also das ist wirklich absurd. Dann heißt es auf einmal so, ja, es sind ja hohe Freibeträge. Was ist das? Für manche sind das 2.000 Euro, für andere sind das 100.000 Euro. Das sind alles solche, da sieht man, da wird einfach einer rausgehauen. Dann regen sich die Leute auf, auch zu Recht. Dann wird wieder zurückgerudert. Merz ist da ja auch der King darin. Einen raushauen, da gibt's Gegenwind. Dann ruder ich zurück, habe aber trotzdem nichts Konkretes zu sagen. Und das finde ich super anstrengend. Und noch das Thema blinde Flecken, das finde ich ja auch so geil. Wenn ständig wird beklagt hier unsere Demokratie, unsere Demokratie, unsere Demokratie. Wir haben, glaube ich, mit den größten Skandal erlebt in den letzten 2 Wochen, den man eigentlich überhaupt in der Demokratie haben kann, nämlich Zensur, was wir von Autokratien kennen, wie Russland oder China oder Nordkorea. Mark Zuckerberg, das große Interview mit Joe Rogan, er hat es ja davor schon gesagt, aber jetzt hat er es ja nochmal ausgeführt, dass während Corona die Biden-Administration Sachen quasi zensiert hat, verboten hat und Zuckerberg hat gesagt, die wahr waren. Und das ist ein handfester Skandal. In Deutschland habe ich davon, außer jetzt auf Twitter und Co., habe ich davon nicht viel mitbekommen. Und da müsste ja jetzt ein typischer Grüner, der sich um die Demokratie sorgt, der müsste ja jetzt aus dem Häuschen sein. Aber da sehen wir ja, wenn quasi etwas, irgendwie ist da nicht mein Interesse drauf, wohl dann, oder es stört mich halt irgendwie nicht, dann ist es auch egal. Dann kann es auch gegen das Gesetz sein, dann kann es auch ein Skandal sein. Es juckt mich halt nicht. Und das meinte ich vorher mit den blinden Flecken. Es hat da jeder seinen Schwerpunkt, seine Agenda, seine Ziele, darauf wird hingearbeitet und alles andere ist dann im Endeffekt scheißegal, wird ausgeblendet. Und du hast recht, im Endeffekt müsste diese Diskussion, wir bewegen uns ja dann auch in unserer Bubble und die Leute, ja, die sind dann dafür, aber wir erreichen ja gar nicht die Leute, damit man wirklich was bewegen könnte. Ja. Aber ich glaube, du kannst sie auch gar nicht erreichen.
Ja, und das ist ja ein Problem.
Genauso deshalb, wie ein Habeck einen AfD, wie will Habeck einen eingefleischten AfD-Wähler überzeugen? Deswegen halte ich auch dieses AfD-Verbot für so absurd, weil es kann noch so richtig sein. Was ist denn dann der Outcome? Jeder fünfte Deutsche nach den Umfragen wählt AfD. Jetzt verbiete ich die Partei und dann sind die 20% Wähler aber da. Und die sagen dann danach, oh, ja, gut, das ist, ey, jetzt wähle ich die Grünen oder jetzt wähle ich die SPD. Das ist ja toll, jetzt wurde mir die Entscheidung abgenommen. Das ist doch lächerlich. Also, man muss sich da immer überlegen, wie löse ich ein Problem? Und vor allem dann, das Problem ist ja dann bildet sich ja eine neue Partei, die dann im Zweifel vielleicht sogar noch schlimmer ist. Also,
das meine ich.
Das ist halt teilweise echt anstrengend.
Die Lösung für unsere Probleme wird nicht aus dem Problem selber entstehen. Und damit meine ich den Staatsapparat. Das macht ja auch keinen Sinn. Wenn wir das vielleicht nochmal ganz nebenbei, und dann möchte ich euch mitteilen, ich hatte eine Idee gestern Nacht. Ist wahrscheinlich super naiv, aber egal. Das Unwort des Jahres ist ja Bio-Deutsch. Und ich habe überlegt, was ist mein Unwort des Jahres? Und ich bin sehr, sehr schnell auf einen Begriff gekommen, der eigentlich sehr schön ist, auch sehr ehrenhaft, aber der derart misshandelt wurde, dass er für mich das Unwort des Jahres ist, und das ist Solidarität.
Ich finde Haltung noch schlimmer. Mein Unwort des Jahres ist Haltung.
Vielleicht zum Thema Solidarität. Mittlerweile ist für mich ein Politiker, der sagt, wir müssen solidarischer sein, ist für mich das Alarmsignal schlechthin dafür, dass er ein Antidemokrat ist. So dumm, wie das klingt. Weil immer dann, wenn dieses Wort in letzter Zeit genannt wurde, auch jetzt bei den Sozialabgaben, fordert er keine Solidarität, weil echte Solidarität schließt mich ja mit ein, sondern er fordert eine Umverteilung, wo er nicht Teil der Gleichung ist. Wenn Robert Habeck sagt, wir müssen solidarisch sein und die Reichen, bla bla bla, müssen halt Sozialabgaben auf ihre Aktien zahlen. Wie das dann ausgeschaltet ist, das ist so tiefes Niveau, damit will ich mich gar nicht.
Ja, das so. Wissen sie ja selber nicht.
Dann ist es wieder dieses Ausspielen und damit auch die Spaltung der Gesellschaft gegeneinander. Reich, arm, bla bla. In dieser Gleichung ist der Staat, also die Politikerkaste, nie Teil. Aber wenn es um echte Solidarität gehen würde, dann wäre sie Teil. Und die sind nie Teil davon, wenn es ausgesprochen wird. Und deshalb ist für mich Solidarität das Unwort des Jahres, obwohl ich mich als solidarischen Menschen beschreiben würde. Ganz kurz. Ich habe mir gestern Nacht überlegt, was würde passieren, Sinan? Weil ich kann die Situation jetzt nicht ändern. Ja, ich muss ja jetzt gucken, wie ich damit umgehe. Was würde einfach mal passieren, wenn ich sagen würde, ich zahle keine Steuern mehr, aber 42% meines Gewinns spende ich an gemeinnützige Organisationen, ans Kinderhospiz, sonst wohin. Was würde passieren?
Ja, das wäre eine gute Idee. Das Problem wäre, du hättest dann halt wahrscheinlich massive Ungleichgewichte.
Ja, okay, aber ich für mich, ne? Ich möchte ja weil Steuern sind ja etwas Solidarisches. Ja, so. Wenn ich sage, okay, ich bin super solidarisch, 42%, ich bin ja noch viel, viel besser quasi, weil ich es ja super effizient mache. Direkt dorthin, wo es gebraucht wird.
Ja, Idee wäre gut.
Es kann ja kein Linker, kein Grüner, die mehr Staat wollen, die mehr Abgaben wollen, kann ja was dagegen haben, wenn ich das Kinderhospiz unterstütze. Können die ja nicht haben. Geht ja nicht. So. Wenn ich sagen würde, 42% meines Gewinns, ich würde das offenlegen. Spende ich an Ich würde sogar zu den Parteien schreiben und sagen, jede Partei darf sich eine Organisation aussuchen.
Man müsste es quasi so machen, dass man, sag mal, man hätte jetzt Projekte. Also du hättest jetzt quasi so einen Baukasten, dass du, zum Beispiel, du hast jetzt, was weiß ich, du hast 500.000 zur Verfügung, die du jetzt, zahlen musst oder wie auch immer. Und dann kann man das selber machen. Und dann hättest du jetzt so einen Katalog, dass man zum Beispiel sagt, hier, keine Ahnung, Bildung, da wären dann Schulen, Universitäten, keine Ahnung, Infrastruktur, Soziales, was weiß ich, dann Tafel und alles Mögliche. Und dann könntest du eben gucken, wo, und dann müsste angezeigt werden, okay, die sind jetzt vielleicht schon, was weiß ich, überversorgt oder fast ganz versorgt, beim anderen ganz wenig drin. Dann könnte man ja selber gucken, Die Frage ist halt, wie würde man es hinkriegen? Theoretisch müsste der Markt oder das Freie ja relativ intelligent sein. Du hättest natürlich schon eine Gefahr, dass natürlich alle sagen, ja okay, ich will Kinder unterstützen und was ist am beliebtesten? Kinder und Tiere. Wahrscheinlich hätten die die Tierheime hätten wahrscheinlich dann schnell goldene Wasserhähne und Kinder wäre ja wichtig, das wäre ja toll. Die Frage wäre halt, ob man halt Punkte hätte, die halt wirklich komplett den Bach runtergehen würden, wo man wo jeder sagen würde,
aber die sind ja jetzt auch
wichtig, finde ich aber schrecklich.
Die gehen ja jetzt auch den Bach runter.
Das ist was heißt der Bach runter? Es geht sicherlich besser, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir können ja trotzdem jede Straße befahren.
Es war eine nächtliche Idee von mir. Trotzdem.
Ja, die Grundidee ist spannend.
Weil wir haben ja jetzt eine kleine Reichweite, ne? Und ich wäre bereit zu sagen, ich lege das offen, was ich verdiene, auf den Cent genau, 42% beim Community kann entscheiden. Ich möchte einfach was Gutes tun. Aber ohne die Mittelmänner. Cut the Middleman. Das ist
erstes. Und das würde halt sehr viele Kosten sparen. Das wäre halt interessant.
Und dann würde ich gerne mal die Reaktion erleben, weil was ist das Argument? Ich würde übrigens die Spenden nicht absetzen.
Ja, das Argument wäre, dass du es natürlich falsch machst.
So,
und dass es andere besser wissen.
Ja, aber dann sind wir wieder bei den Regeln und sonst was und was gebrochen werden muss. Ich würde die Steuern nicht steuerlich absetzen. Ist ja klar, das ist ja Ehrensache dann. 42% gehen sonst wohin, mir egal. Kinder, Ältere, Schulen, whatever, Infrastruktur. Aber sie gehen nicht an den Staat, sondern das ist wäre meine Form des bürgerlichen Ungehorsams.
Was daran sehr spannend wäre, weil das macht ja mich verrückt, dass es einfach nicht nach Prioritäten geht. Also wir haben ja offensichtlich ein großes Problem. Ich habe ja neulich auch einen provokanten LinkedIn-Post dann gemacht, wo ich da geschrieben habe, hier angelehnt an den Spiegeltitel von Habeck, als er gesagt hat, Finger weg von unserer Demokratie am Mask, habe ich ja dann geschrieben, Finger weg von unseren Kapitalerträgen. Da gab es ja dann auch sehr viel Feedback, sehr viel Zustimmung. Aber dann kam natürlich auch wieder der Klassiker nach dem Motto, ja, wie wollen Sie denn das alles finanzieren? Hier neue Windräder und alles. Da sieht man ja die grundfalsche Überlegung, dass man gefühlt immer zu wenig Geld hat. Und was das Schöne an deiner Idee wäre, dass man einfach mal den Leuten quasi dass die es direkt machen würden. Und im Zweifel, glaube ich, würden die Leute nach Prioritäten vorgehen. Die würden sich anschauen, okay, was ist für mich wichtig? Zum Beispiel gute Straßen, gute Schulen. Was ist uns wichtig? Also im Zweifel würde viel mehr Wert auf Priorität gelegt werden, was jetzt ja offenbar nicht funktioniert. Denn man kann ja bei fast 1 Billion Steuereinnahmen jetzt nicht sagen, dass der Staat gar kein Geld hat. Also mit 1 Billion pro Jahr kann man ja schon viel machen. Und das wäre natürlich sehr spannend. Erstens wäre es direkt. Das heißt, wir würden, der Kostenapparat wird schon mal massiv abschmelzen, weil du, wie du es gerade gesagt hast, der Middleman nicht da wäre. Das heißt, man würde massiv Kosten sparen. Das Geld könnte direkt hin. Das heißt, das Geld würde, also man würde einfach weniger Geld brauchen insgesamt schon mal. Und wenn die Leute das entscheiden, dann würden sie wahrscheinlich einfach nach Priorität vorgehen. Energieversorgung. Also alles, wo man halt sagt, okay, das ist erstmal das Wichtigste. Das muss alles top sein. Das muss alles stimmen. Und danach können wir uns dann vielleicht auf die Luxusprobleme konzentrieren.
Und vielleicht, es ist ja so, wenn meine Einkommenssteuer wegfällt, das wäre ja meine Einkommenssteuer, es wären ja noch andere Steuern erhoben in Deutschland. Also der Staat hätte ja immer noch Geld, um auch dann Projekte zu fördern.
Ja, natürlich.
Wichtig. So ist es ja nicht. Wie gesagt, es ist nur ein ganz, ganz grober Gedanke. Das war so mein verzweifelter Gedanke, der mir irgendwie nachts kam. Ich habe den sofort aufgeschrieben, zu diesem ganzen Thema. Ihr merkt, ich bin aktuell gerade in einer traurigen Phase, aber ich komme da wieder raus. Keine Sorge.
Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, das ist jetzt vielleicht schon wieder weitergedacht oder ein bisschen anders, aber es gibt ja auch die Ideen, mit dem müssen wir ja auch mal sprechen, mit Pollard zum Beispiel, das ist ja nicht der Einzige, der sowas vertritt, dass man alles privatisiert. Mhm. Also ich verstehe bis heute nicht, wie man das quasi festlegen will, weil es wäre zum Beispiel jetzt auch der Ozean dabei oder Straßen, weißt du? Aber die Grundidee ist schon spannend.
Was würdest du dir kaufen, was man jetzt nicht kaufen kann?
Also ich finde so Straßen spannend zum Beispiel, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich
so ein Meter Straße hier
oder auch so ein Stück vom Ozean finde ich auch wenn das völlig sinnlos ist. Da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ja gut, so eine kleine Insel wäre natürlich auch nett, wo man notfalls was selber hin kann, wenn es ganz eng wird. Nee, aber es ist eine spannende Frage. Man muss ja erstmal, das ist so abstrakt, weißt du, man muss, ich finde, das fällt so schwer, da überhaupt drüber nachzudenken. Man muss ja erstmal überlegen, okay, was würde denn dann alles? Also klar, man denkt an Straßen, Wege, Wälder, Ozean, was gibt's sonst, was ist sonst noch quasi öffentlich? Die Luft wäre jetzt wahrscheinlich nicht dabei.
Schulen?
Schulen, ja. Gut, gibt's ja auch schon private.
Gibt's private, stimmt.
Ja. Aber ist gar nicht so das, leicht, ne? Das wäre, nee, ist gar nicht so leicht. Und ich finde, das ist super schwer zu greifen. Und ich frage mich, wie das dann, das wäre ja dann auch wieder extremer organisatorischer Aufwand. Gut, heutzutage mit Digitalisierung müsste das schon deutlich einfacher möglich sein als vor 50 Jahren. Aber die Grundidee ist eigentlich spannend, weil wenn ich jetzt mal überlege, jedem gehört irgendwo was und der ist auch dafür verantwortlich, dann hat er schon mal mehr Interesse, dass da vielleicht kein Müll liegt, dass das sozusagen gut gepflegt wird, dass vielleicht das nicht verschmutzt wird, wie auch immer. Also das ist auch eine interessante Idee. Das ist natürlich schon mal wieder ein ganz weiter Sprung, aber sozusagen mehr Eigenverantwortung oder mehr, man könnte es auch Mitbestimmung nennen, wie auch immer, das ist ein spannender Ansatz. Aber das ist natürlich Sachen, die, glaube ich, ganz weit weg sind. Ja,
vielleicht sollten wir mal mit ihm darüber reden.
Ja, ist spannend. Also da gibt's ja mehrere Verfechter. Jetzt habe ich vorher was versprochen, das muss ich jetzt noch halten, und zwar den Binnenmarktbericht der EU-Kommission. Auch mal wieder spannend, weil man hört ja auch ständig, ach Bürokratie, da war eine Umfrage hier, die sagt, das ist gar kein Problem. Also die EU-Kommission sagt Folgendes, regulatorische Last, 28% der KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, hätten berichtet, dass mehr als 10% ihrer Belegschaft angestellt sei, um die Einhaltung von Gesetzen sicherzustellen. Also fast jedes dritte Unternehmen, 10% der Belegschaft nur, um Gesetze sicherzustellen, die Einhaltung. Dann die EU habe doppelt bis dreimal so hohe Energiepreise wie die USA. Zu wenig öffentliche und private Investitionen in vielversprechende Technologien und eine weniger digitalisierte Wirtschaft. Gut, das ist jetzt keine große Überraschung. Gemessen am kaufkraftbereinigten BIP pro gearbeiteter Stunde lag die EU-Arbeitsproduktivität bei 77,8% der US-Arbeitsproduktivität. Also wir erreichen gerade mal 77% der USA, sind da deutlich schlechter. Auch hier noch interessant, die Attraktivität Europas als Geschäftsdestination ist im Abschwung. Seit 2008 sei ein Drittel der Unicorn-Unternehmen, also Startups mit einer Bewertung von mehr als 1 Milliarde Euro, in Drittstaaten abgewandert. Und nur 4 der 50 größten Tech-Firmen haben ihren Standort in der EU. Ja. Kann man schön beten, ist aber nicht so toll.
Sind Fakten, die mich leider nicht überraschen, aber die immer wieder wehtun. Immer wieder, ja, wehtun, wenn man sie hört.
Ich habe noch zwei spannende Sachen. Also was mir gekommen ist, du hast Game of Thrones nie gesehen, oder? Das ist, ich spoilere es jetzt einfach mal, ist ja egal. Ich muss es ja nicht zu sehr ausführen. Oder ist auch egal. Es kommt gegen Ende, geht's darum, wer neuer König wird. In dieser Serie sind ja die meisten Könige eher durchgeknallt, eher aggressiv, wollen beim anderen einmarschieren oder wollen die komplette Herrschaft, wie auch immer. Also die Könige sind meistens ein bisschen schwierig, um es mal so zu sagen. Und dann wird ein neuer König gesucht, nachdem quasi alles abgefackelt ist. Fast alles. Und da ist eine sehr interessante Überlegung, dass man dann zu dem Schluss kommt, eigentlich ist der beste König, der gar kein König sein will. Und dann kommt man eben da auf Bran Stark oder was, der quasi nicht laufen kann. Eigentlich so ein Bubi sozusagen. Einer, wo man erstmal sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht der Passende. Aber gerade, weil er aber ist sehr intelligent und er will eigentlich auch nicht. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, eine schöne Symbolik für vielleicht die Politiker, die wir bräuchten. Also man bräuchte eigentlich so einen, ich meine jetzt nicht einen Antipolitiker, so wir gegen das Establishment, sondern eigentlich eher einer, der sagt, ich will eigentlich mich selber und den Staat nicht abschaffen, aber auf jeden Fall mal zurücknehmen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es zu 100%, 150% geht, nach dem Motto, ich bin der Messias, ich weiß genau, wie es geht, ich drücke aufs Knöpfchen und dann ist alles gut. Sondern der eigentlich sagt, okay, ich will eigentlich eher schauen, was sind die Probleme, was sind die Bremsen und will das vielleicht eher ein bisschen zurücknehmen. Also ich weiß, der Bürokratieabbau ist, man kann schon nicht mehr hören, aber auch Subventionen zum Beispiel, was auch immer, das ist ja das Interessante, Andreas Beck ist ja auch jetzt sehr interessiert an Milei und Co. und das ist ja ein sehr interessanter Ansatz bei Milei, dass er sagt, jeder Mensch ist gleich. Deswegen ist es auch schwierig zu sagen, okay, der kriegt jetzt Subventionen und der nicht. Und wir entscheiden jetzt quasi, was gefördert wird, was nicht. Auch wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen sinnvoll sein mag. Aber so der Antipolitiker, also eigentlich der Politiker, der gar kein Politiker sein will. Den sehe ich aber nicht.
Den haben wir auch in Deutschland nicht. Nee. Und das ist das, was ich am Anfang meinte. Weswegen ich mich davon halt mittlerweile einfach nur noch wegdrehe. Diese Erlösung, die sich dann viele erhoffen, und ich kann das voll verstehen, dass man sich danach sehnt, nach dem Erlöser. Aber nochmal, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das die AfD ist gering, weil sie Teil dieses politischen Systems ist. Sie ist nicht der Milei und sie ist auch nicht dieser Musk. Die Befreiung von diesem System kommt nicht aus dem System selber. die muss von extern kommen. Die muss von extern kommen. Wie wir das in Deutschland hinbekommen, I don't know. Und ich rede jetzt hier nicht von Anarchie und so, Leute. Bitte nichts Falsches in den jetzt irgendwie umdichten. Aber wir müssen das politische System ändern. Erst dann kann es besser werden. Ich glaube nicht, dass eine Partei, die Teil dessen ist, das machen kann. Das glaube ich nicht. Ich bin ja mittlerweile auch so weit, das nur noch mal zur Vollständigkeit halber. Ich werde im Februar auch wegreisen, weil ich mir den ganzen Mist nicht geben will. Ich will echte Affen sehen. Ich werde in Kenia sein für 10 Tage auf Safari und ich komme am Tag der Bundestagswahl wieder.
Erst. Im Safari-Kostüm.
Im Safari-Kostüm. Wirklich auch ganz bewusst, weil ich will mir den Mist irgendwie nicht geben. Aber nochmal, also das wird eine spannende Reise sein in den nächsten Monaten, weil ich in meinem Kopf rattert es irgendwie, wie man das machen kann. Und ja, schreibt gerne euer Feedback dazu, wie ihr das findet. Ich bin sehr, sehr gespannt, was noch kommt. Aber auch sehr unentschlossen aktuell.
Was ich neulich sehr verstörend fand, das habe ich auf TikTok gesehen, da waren zwei so, ja, ich glaube, wenn ich jetzt sage, zwei Klischee-Feministinnen, wie man sie sich vorstellt aus Berlin, ich glaube, dann haben die meisten ein Bild im Kopf, so sahen sie eben aus. Und dann haben sie sich ganz sprachlos echauffiert über den Film Taxi Driver. Das ist ja ein Klassiker. Ich habe den auch 100 Jahre nicht mehr gesehen. Ich weiß, worum es da geht, aber ich habe jetzt nicht mehr Einzelheiten im Kopf. Auf jeden Fall war dann der Take, ja, also das ist ja einer der besten Filme quasi bei IMDb und in diesen Rankings ist der ja schon irgendwie Top 10, Top 20. Man kennt ihn. Martin Scorsese, wenn ich mich nicht täusche, müsste der Regisseur sein. Jetzt hoffe ich habe nichts verwechselt. Ist auch egal. Auf jeden Fall kennen ihn die meisten. Robert De Niro spielt die Hauptrolle. Und da gibt's wohl irgendeine Szene, ich wusste das gar nicht mehr, da geht's irgendwie um Harvey Keitel mit irgendwie, da wird irgendwie mit Minderjährigen wird irgendwas verherrlicht oder so. Ich weiß aber ehrlich, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ist egal. Auf jeden Fall hieß es dann, ja, dieser Film wäre ja frauenfeindlich und sexistisch und misogyn und was weiß ich was alles. Und ich finde das mittlerweile so verstörend, weil ein Film ist ja auch eine Kunstform. Also ein Film ist ja keine Gebrauchsanweisung, wo ich jetzt sage, wir machen jetzt einen Film und da zeigen wir jetzt quasi das, was alle Menschen machen sollen. Also ein Film oder ein Theaterstück oder ein Buch oder was auch immer ist ja, oder ein Gemälde ist ja völlig wurscht, ist ja für mich schon eine Kunst oder Ausdruck von Kunst. Etwas, was verstörend sein kann, was aber auch was Verstörendes kann ja inspirierend sein. Und ich will mich auch bewusst mal mit Sachen auseinandersetzen, die ich vielleicht nicht gut finde oder die ich vielleicht schon kenne. Zum Beispiel Fight Club ist ja ein hochgradig antikapitalistischer Film oder ein kapitalismuskritischer, ist aber trotzdem ein Meisterwerk. Man kann ja auch nicht sagen, dass der Kapitalismus nicht auch seine Nachteile natürlich hat. Das wäre ja völlig irre zu sagen, der Kapitalismus ist perfekt in allem. Die Frage ist nur, gibt's was Besseres? Das ist ja oft einfach die Frage. Also muss etwas perfekt sein? Nein. Die Frage ist, gibt's überhaupt eine Alternative? Also der Sozialismus ist es sicherlich nicht. Und das finde ich so verstörend, dass man, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, dass man quasi nur noch in dieses kleine Loch reindenkt und dass man schon irgendwie alles ablehnt. Also ich finde das nach wie vor, auch wenn ich sicherlich bei vielen Dingen eine Meinung habe, trotzdem finde ich, es gibt nichts Schöneres, als sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die entweder neu sind, die man noch gar nicht kennt, die man nicht kann, oder die auch vielleicht bewusst einfach mal meiner Meinung widersprechen. Das finde ich auch bei Zittelmann so gut, weil er sagt ja auch immer, er hat ja auch Marx und alles gelesen. Also er kann keinen ernst nehmen, der einfach nur quasi in einem Loch recherchiert hat und sich überhaupt nicht mit der Gegenseite befasst hat. Also zum Beispiel jetzt ein Sozialist, der nur Sozialistenbücher gelesen hat und sich noch keine Minute mit dem Kapitalismus, also mit quasi vertreten, zum Beispiel auseinandergesetzt hat, das ist halt schon sehr fraglich. Also man muss sich natürlich schon mal ein bisschen breiter informieren und ich finde nichts schöner, als mal wirklich einfach sich mal mit der Gegenposition konkret zu beschäftigen.
Aber das ist, und das ist ein veritabler Kritikpunkt, den man an den Social-Media-Plattformen haben muss, meiner Ansicht
nach. Ja, das ist natürlich auch eine Krankheit, klar.
Das sind die Filterbubbles.
Klar, das hat das Ganze natürlich Social verstärkt.
Social-Media und auch TikTok, X, alle, die tun sich alle nichts. Die tracken natürlich dein Profil und zeigen dir natürlich Content an, der dich in deiner Meinung unterstützt, damit du lange auf der Plattform bleibst. Das ist natürlich dein Kapitalismus in Reinform. Ich verstehe das, ja.
Jeder, oder der Sachen, die dich, glaube ich, richtig triggern, quasi die so die, weißt du, die halt unsachlich von der Gegenseite sind.
Wenn ich auf Ex bin oder sonst wo, ich habe nie mal was Fundiertes von der Gegenposition. Wird mir nie angezeigt. Und das macht aus der Sicht eines Plattformbetreibers macht das Sinn, weil jeder Plattformbetreiber überlegt, wie kann ich Kunden möglichst lange auf der Plattform halten, weil da geht es um Werbeerlöse.
Ja, wie interagieren sie im Zweifel sogar noch? Ja.
Und das verstehe ich. Aber das ist ein Punkt, der dazu führt, dass wir uns nicht mehr mit der Gegenseite auseinandersetzen wollen, weil wir ständig bestätigt werden. Ständig. Und wenn dann mal einer im echten Leben kommt und clever ist, vielleicht anders eingestellt ist, aber clever ist, ja, dann wird es ganz, ganz dunkel. Das passiert nicht mehr. Und da, das ist ein Punkt. Aber ich weiß auch nicht, wie man es ändern möchte, weil wenn man jetzt zu den Social-Media-Plattformen sagt, ja, wir möchten das nicht mehr, ja, dann kannst du die vielleicht dazu verpflichten, das nicht mehr zu machen, dann kommt eine andere Plattform, die dann halt wieder diesen Wettbewerbsvorteil hat. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen.
Weißt du, was man eigentlich bräuchte? Ich glaube, das hatten wir schon mal, aber eigentlich bräuchtest du aus allen Parteien so die Outlaws, quasi die eigentlich ständig, also ich will nicht sagen, die ständig auf ihre eigene Partei draufhauen, aber die eigentlich schon so in der Partei unbeliebt sind, weil sie eigentlich immer so ein bisschen ausscheren, also weil sie eigentlich nicht so diese Parteisoldaten sind. Eigentlich bräuchtest du aus jeder Partei quasi da vielleicht den intelligentesten, natürlich vielleicht auch ein bisschen, der schon ein bisschen bekannt ist. Also mir fällt da zum Beispiel jetzt spontan so ein, sagen wir jetzt so Boris Palmer, früher wäre es Sarrazin gewesen bei der SPD. Also die halt
Sigmar Gabriel sind. Mittlerweile.
Ja, auch zum Beispiel, ja. Oder auch, jetzt fällt mir bei der FDP, fällt mir jetzt zum Beispiel auch leider jetzt nur Zittelmann ein, weil ich da sonst auch nicht so viele, der ja auch ständig eigentlich die FDP kritisiert, also so richtig Unangenehme, die eigentlich ihre Partei ständig kritisieren, beziehungsweise halt keine Parteisoldaten sind. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, also wenn ich das auf Twitter, egal von welcher Partei, so dieses, irgendjemand ist in der Partei und postet dann ein Plakat von Lindner, von Scholz, von Habeck, dann so, ich unterstütze Ding, und wo ich mir denke, ja, du richtest damit höchstens Schaden an. Also dieses Dummgeschwätz, so, ja, welch eine Überraschung. Du bist in der FDP und unterstützt die FDP. Wow. Aber so auch noch ohne Grund. Einfach so, ich finde, das Plakat ist richtig klasse geworden. So, ja.
Ja, aber das ist
halt so.
Aber das ist das Niveau.
Ja, das
Plakate.
Ist, ja.
Plakate mit einem Wort. Übrigens, das möchte ich dann jetzt doch noch machen. Ich werd ein Video machen, warum ich Nichtwähler bin. Aber wenn jemand sagt, mir geht's vielleicht ähnlich wie Sinan, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere auch am Verzweifeln ist und sich fragt, aber ich möchte wählen, was ich ehrenvoll finde. Für mich gäb's nur einen Punkt, ne? Also wenn mir jemand die Pistole auf die Brust setzen würde. Es gibt nur ein Ausschlusskriterium, wann eine Partei für mich zum jetzigen Zeitpunkt unwählbar wäre. Wenn sie gegen die direkte Demokratie ist. Das wäre für mich. Also ich kann keine Partei wählen, die nicht für direkte Demokratie ist. Das kann ich nicht akzeptieren.
Es gibt ja auch, gut, es gibt auch dafür Gründe dagegen, aber es ist schon, finde ich, schwierig dagegen zu argumentieren.
Der größte Grund für diese Parteien wäre, dass sie Teil ihrer Macht abgeben müssten. Und ja. Ein signifikanter Teil der Macht wieder beim Souverän wäre, für den sie das eigentlich machen sollten. Deshalb, für mich würden nur Parteien in Frage kommen, die die direkte Demokratie befürworten.
Das meine ich. Übrigens, König, der nicht selber König sein will, beziehungsweise nicht selber alles besser wissen will.
Im Übrigen, die Schlaumeier, die dann jetzt sagen, dann ist ja klar, wer es ist. Es gibt ein paar Parteien, die das drin haben, auch kleinere. Und der Wunsch nach einer direkten Demokratie ist ein sehr, sehr linker. Ist ein sehr linksgefärbter Wunsch. Und die SPD und die Grünen hatten das früher auch dick und fett im Parteiprogramm. Nur jetzt, wo man in der Regierung ist oder sich
Graswurzelbewegung.
Nichts mehr davon zu hören. Nichts mehr davon zu hören. Weil das politische System incentiviert diese Art der Politik. Und das möchte ich nicht. Diese Parteien, die SPD, die Grünen etc., die hatten diese Punkte drin, die direkte Demokratie. Und jetzt, wo sie die fetten, ausgepolsterten Sessel in Berlin zu spüren bekommen haben, wollen sie davon nichts mehr wissen. Und ich habe die Angst, dass die Parteien, die jetzt upcoming sind und sich das und dasselbe wünschen, genauso fett verfressen sich an den Stühlen dort festketten werden.
Auf einen großen Arsch gehört ein großer gepolsterter Sessel.
Ich muss auf Safari-Tour, ey. Ich muss mal klare Gedanken finden.
Ah, sehr schön. Es ist, ja, ich glaube, wir haben heute einiges besprochen. Ja, also was ich mir nur aufgeschrieben habe, aber das führt jetzt zu weit, was ich einfach nicht verstehe, dass die, wenn ich die Plattform zu irgendwas verdonnern möchte, macht bitte einfach mal was gegen diese scheiß Fake-Bots, weil das hat so viele Nachteile. Also nicht nur, wir spüren die Nachteile auch ständig, dass es, wir werden ständig kopiert, mein Visage ist ständig überall, es wird dadurch Betrug begangen, es werden dadurch irgendwelche Kampagnen aus Russland oder sowas. Also das verstehe ich nicht, warum man, das wäre mal sinnvoll, weil das hat ja nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, wenn ich mir 50 Fake-Accounts oder 50.000 machen kann und da damit irgendwie eine, das hat ja nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, das ist einfach nur Betrug und das nervt mich wirklich kolossal. Leute,
es gibt eine Telegram-Gruppe, also ein Channel öffentlich, der Mario Lochner heißt, der hat 90.000 Abonnenten.
Ob die echt sind, wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht, aber das ist halt einfach fake und der Typ benutzt Bilder von Mario von seinem Instagram-Account.
Also, ja, das ist ja auch nicht schwer.
Also das ist ein
Screenshot und dann
es gibt viele dieser Gruppen. Das ist wirklich, sehr, sehr das ist verrückt und wir entschuldigen uns auch dafür, aber wir können nichts machen. Also uns sind die Hände gebunden.
Ja, vor allem es kommen ja ständig neue. Also du kannst ja jeden ganzen Tag kannst du da jetzt das melden und selbst wenn da mal was aus dem Verkehr gezogen wird, dann sind schon wieder zwei neue da. Also das ist vor allem auf allen Plattformen. Facebook ist ja völlig wurscht überall. Es ist auf YouTube extrem schlimm. Es ist auf Facebook schlimm, es ist auf Instagram schlimm, es ist auf Twitter, es ist ja überall. Und das finde ich echt durch die Bank, vor allem in Zeiten von KI, wo doch angeblich alles möglich ist, schaffen die es nicht mal. Also das finde ich wirklich bodenlos.
Ja.
In jeglicher Hinsicht.
Wir haben schon wieder überzogen wahrscheinlich, ne?
Leute, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wir freuen uns auch mal sehr. Neulich hat er mal geschrieben, dass er es mit seiner Frau oder Freundin immer den
Tag
hat.
Also es ist wirklich zu Tränen gerührt, wirklich.
Ja, also wirklich uns macht das sehr glücklich, wenn wir euch da eine Freude machen können, wenn wir euch irgendwie inspirieren können. Und vielleicht, wenn ihr auch manche Sorgen, Ängste, Wut, auch mal, wenn man sich verstanden fühlt, das freut uns wirklich sehr. Und wir versuchen ja auch nicht nur zu meckern, sondern auch Dinge anzuschieben. Leute, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne ein Abo und gerne natürlich beim Podcast, wenn ihr den hört, gerne auch eine positive Bewertung und kommt gerne in unsere WhatsApp-Gruppe. Da werden wir euch ja motivieren. Kommende Woche mit
und gesundem Essen. Alle Millionäre.
Das stimmt.
Multi.
Wir haben ja auch 90.000 Abonnenten. Und eigentlich bin ich gar nicht der echte Lochner, denn ich bin nur ein KI-Fake-Bot.
Schön war es mal wieder. Heute war Therapiesitzung, ich sag's dir.
Schönen Abend.
Morgen.
Schönes Wochenende.
Was auch immer.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.